Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Persönlich. Rübi Koller im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Persönlich Live aus dem Zürcher Metropol. Meine beiden Gäste sind Karin Mölling. Sie ist Professorin für Virologie an der Universität Zürich. Sie ist Forscherin und sie hat im Kampf gegen AIDS einen neuen Behandlungsansatz entwickelt. Karin Mölling ist 64 und lebt in Zürich. Die meiste Zeit verbringt sie vermutlich in ihrem Büro an der Uni, wo man sie hinter Bergen von Papier fast nicht sieht. Und der Urs Leuthard, er war in den letzten 6 Jahren Moderator von der Fernsehsendung Arena gewesen. Angefangen hat er 2002, wo der Patrick Rohr ins Quer gegangen ist, weil dort der Sepp-Moderator die Nase voll hat. Also was ich wollte sagen, wir kennen uns sehr gut, der Urs und ich. Er ist neben seinem Job passionierter Hobbypilot, 43, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Zürich. Herzlich willkommen. Karin Mölling hat für ihre Forschungsarbeit im Januar den Swiss Award bekommen. Was hat das für Sie bedeutet, Frau Mölling?
Oh, eine totale Überraschung. Ich hätte niemals geglaubt, dass das möglich sei und habe auch den Sender angerufen. Ich wäre eine gute Verliererin, ich würde das Spiel sehr gerne mitspielen. Dass ich das werde, habe ich für ausgeschlossen gehalten.
Das war ja ein Preis, der von einer gemischten Jury verliehen wurde. Also nicht von einer Fachjury, sondern von einer, sag mal, von einer Boulevardjury. Was bedeutet das für Sie als Forscherin?
Ich finde es schon wichtig, dass das, was wir in der Universität machen und ja die Öffentlichkeit auch finanziert, dass man das in der Öffentlichkeit bekannt macht und verständlich macht und auch eine Art Vertrauen mit der Öffentlichkeit entwickelt, sodass nicht so eine Geheimniskrämerei ist, sondern dass man weiß, was wird hier eigentlich geforscht und wo kann das hinführen. Ich forsche natürlich meistens nicht auf Anwendungsbezogenheit hin, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann muss man das auch sagen und verstehen dürfen.
Also man geht mehr in die Öffentlichkeit, vor allem weil die Uni ja jetzt das Jahr das 175-jährige Bestehen feiert. Es gibt jetzt sogar Postkarten, das hat Frau Mölling mir jetzt gerade vorhin gezeigt, die in den Trams in Zürich aufliegen. Viren in den Selbstmord treiben heisst. Und das kann man dem Bekannten schicken. Das ja, ist ein bisschen eine merkwürdige Botschaft, wenn man das würde jetzt auf Post, oder? Als Postkarte, als Feriengruß.
Ja, finde ich auch. Also, Sie werden es Ihren Bekannten nicht schicken und ich meinen auch nicht.
Urs Leuthard, du hast 6 Jahre lang gute Arbeit geleistet als Moderator von der Arena, aber Preis hast du keinen bekommen. Tut mir irgendwie leid für dich.
Ich muss sehr schnell etwas richtigstellen. Ich wollte keine Jahrgangsfälschung betreiben. Ich bin 45.
Was habe ich gesagt?
Wenn Frau Mölling schon zu jedem lesen? Jahr steht, wo sie Platz hat, dann muss ich doch auch sagen,
ich bin 45. Ich habe falsch gerechnet wieder mal. Ja, ist richtig. Ja,
ist das gut. Also, das mit den Preisen.
Ja.
Kann ja noch kommen.
Sie haben auch lange müssen warten, gell? Ich glaube tatsächlich, dass der Job als Arena-Moderator relativ wenig prädestiniert ist dafür, dass man irgendwelche Preise abholt. Weil man macht sich ja nicht, das erste Ziel ist nicht, dass man sich wahnsinnig beliebt macht bei den meisten Leuten. Und ich glaube, darum holt man vielleicht die Popularität, die es braucht für so einen Preis nicht. Und ich glaube, ich bin auch ein Typ, ich empfinde mich selber als eine relativ zurückhaltende Person, die sich nicht so vorstellt, dass man spricht mir auch nicht so, das kann ich auch nicht so gut. Und ja, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Marketing für mich selber machen, wer weiß.
Was für eine Art?
Stellen Sie mir Marketing?
Nein, das weiß ich, dass Sie das nicht gemacht haben.
Aber was für eine Art von Anerkennung kommst du über?
Also zuerst muss ich mal sagen, dass man braucht dicke Haut als Arena-Moderator, weil die meisten Rückmeldungen, die man bekommt, sind negativ. Mhm. Und das ist aber auch völlig klar, weil die Leute, die das gut finden, was ich mache, die die Sendungen gut finden, die sagen meistens, ja, das ist gut, was der macht, und dann ist es aber auch gegessen wegen dem. Oder? Und die sich wirklich richtig aufregen, die sitzen dann gerne mal an die Schreibmaschine an oder vors Internet oder schreiben einen Brief und schreiben mir das dann mit mehr oder weniger netten Worten, was es nicht so toll findet.
Also aber die Arena wird ja seit Jahren totgeschrieben von der Presse.
Ja,
das, heisst, das gehört dazu. Das was heisst das? Du verlässt wie das sinkende Schiff.
Ja, aber seit 1993 verlässt man immer sinkende Schiff in der Arena. Das war lustig, wir haben 2003 das Jubiläum gefeiert, 10 Jahre, und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, zurückzuschauen, auch was die Medien über die Arena immer geschrieben haben und gesagt haben. Und ich habe gesehen, es war seit 1993 immer das Gleiche gewesen. Es hat geheißen, es sind immer die gleichen Gründe dort, es gibt keine Lösungen, es ist nur ein Showkampf und es ist sowieso auf dem absteigenden Ast. Mhm. Also seit 1993. Und es gibt uns doch jetzt schon 15 Jahre. Von dem her ist der absteigende Ast noch relativ lang und dick.
Also Gründe, warum du die Arena verlässt, erzählst du uns sicher noch. Mhm. Ich möchte noch von der Karin Mölling wissen, Ehrungen sind ja okay, aber jetzt sind sie bald 65 und Ehrungen hin oder her, sie werden pensioniert. Also das heisst, ihre Arbeit, die sie sehr lieben, die auch sehr wichtig ist, wird irgendwie zu Ende gehen, der Vertrag wird auslaufen.
Ja, das ist auch eine große Schwierigkeit. Ich denke mir, das wird sich auch irgendwann ändern in der Schweiz. In Deutschland geht es ja schon auf 67. Zurücktreten von der Institutsleitungsfunktion finde ich völlig richtig, aber dass ich aufhören muss zu forschen, finde ich bedauerlich und ich werde es auch vermutlich nicht tun.
Also die Uni wird 175 das Jahr, läuft weiter wie ein Sörgeli, aber Sie mit 65 werden quasi rausgeschickt.
Ja, ich werde jetzt weggeschickt, aber das heißt ja nicht, dass ich mir noch was Neues ausdenken kann. Und ich denke, wir werden mal beide drüber reden, wie man den nächsten Lebensabschnitt neu gestaltet. Wir stehen ja beide am Anfang, wenn man so will.
Man hat ja gehört, Bill Gates will ihren Forschungsansatz eventuell finanzieren, also Bill Gates Stiftung natürlich. Ist viel Geld rum dort?
Ist das eine wirkliche Option? Nein, das ist überhaupt kein Geld erstmal.
Nein, die Stiftung hat sehr viel Geld.
Ja, die Stiftung hat sehr viel Geld, aber die Auswahlkriterien sind ja so, die 10 besten Substanzen werden davon nur noch eine ausgewählt und da bin ich im Moment nicht darunter, aber man kann dauernd neue Programme schreiben. Ich bin jetzt wieder mit 2 Anträgen beschäftigt, um weitere Finanzen einzuwerben. Also im Moment ist der Top-Runner bei Bill Gates ein Firmenprodukt, was 20 Jahre von einer sehr großen amerikanischen Firma entwickelt wurde. Damit kann so ein neuer Ansatz nicht gleich mit. Also da muss ich mich weiter anstrengen.
Eine Option wäre eventuell auch in der Pharmaindustrie zu forschen. Ist das realistisch für Sie?
Dass ich in die Pharmaindustrie gehe? Ja, die Pharmaindustrie ist heute sehr zurückhaltend. Die sagen am liebsten erst ja, wenn das fast alles schon gesichert ist. Das heißt, die wollen im Prinzip schon das auf dem Tablett geliefert kriegen, was man damit dann auch dem Patienten machen kann. Mhm. Das kann ich in der Universität nicht. Wie weit ich das selber vorantreiben kann, erstmal sehe ich ein paar Möglichkeiten. Man kann ja auch vielleicht sonst Mittel einwerben. Also das ist mein Ziel, die Sache voranzutreiben und auch zu verbreitern. Das ist nicht nur HIV, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Krebszellen. Also den Ansatz werde ich weiter verfolgen. Die Möglichkeiten, ich schreibe so viele Anträge wie meine ganzen Doktoranden zusammen, nicht? Also, ich habe noch nicht aufgegeben.
Das Publikum hat sich auf jeden Fall gefreut, dass Sie einen Therapieansatz gefunden haben, wo bewirkt, dass sich das HIV-Virus offenbar selber zerstört. Ja. Urs Leuthardt hat Sozial- und Präventivmedizin studiert, also am Rand kommst du auch noch daraus, passest mal auf, wenn sie uns das jetzt erklärt, dass wir rauskommen. Mhm. Sagen Sie uns bitte, dass wir das als Laie verstehen, was passiert da genau?
Ich täusche dem Virus eine Situation vor, die es eigentlich später erst normalerweise zu bewältigen hat. Und dann vollzieht es einen Schnitt. Es gibt eine Schere im Viruspartikel, die ist nötig, spät in der Replikation. Und ich gebe das Zeichen, jetzt schneiden. Und dann schneidet es sich durch und ist tot. Das ist der sogenannte Selbstmord.
Eben, also das ist doch das da.
Ja, das ist
Viren in den Selbstmord.
Ja, wenn Sie mit dem Satz alles verstehen, dann brauche ich nichts mehr zu erklären.
Also oder zum Diesbild brauchen der absteigende Ast, wo man drauf sitzt, gerade selber absagen.
Ja, genau.
Ja.
So etwas. Ja, genau.
Ja. Aber das ist ja noch lange kein Medikament jetzt. Was braucht es denn noch, bis man das auch anwenden kann?
Also es ist eine Schere involviert, die habe ich vor 30 Jahren mal gefunden und diese Schere wird veranlasst, etwas zu schneiden. Und die Substanz, die man gibt, damit die Schere aktiv wird, ist kein Hemmstoff, sondern sozusagen ein Befehl, jetzt mach den Schnitt. Und es ist ein kurzes Stückchen Nukleinsäure. Mhm. Und das ist ein Stück genetisches Material, das kann man synthetisieren, das hat auch für uns, bisher haben das die, kann man das kaufen, das kann ich machen lassen. Es ist hochspezifisch, nur für HIV. Und ein Medikament, so analoge Medikamente sind ein paar in der Entwicklung. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man es zum Medikament entwickeln kann, aber das ist immer ein langer Weg.
Was braucht es denn vor allem?
Sehr teure Teste, ob das toxisch ist.
Giftig.
Giftig, toxisch, genau. Das zweite ist, man muss die Substanz in großen Mengen so herstellen, dass es sämtlichen Sicherheitsauflagen genügt, kostet eine halbe Million.
Dann muss Risiken und Nebenwirkungen.
Ja, Nebenwirkungen oder auch beim Patienten. Und dann muss man ein klinisches Protokoll schreiben und dann muss man durch die ganzen Behörden durch. Und das ist Sache von 2 Jahren. Und dann muss man es testen, das ist nochmal ein Jahr. Und wenn es dann gut geht, dann kommt vielleicht die Pharma.
Würde denn das heißen, dass HIV oder AIDS durch das kann besiegt werden?
Nein, ich könnte damit verhindern, dass es übertragen wird. Das sind meine Hauptanwendungsbezogenheiten. Also was völlig anders ist als alles bisher ist, ich aktiviere was, mache keinen Hemmstoff, sondern aktiviere. Und zweitens, ich mache das Viruspartikel kaputt. Mhm. Das schneidet sich durch, bevor es in die Zelle geht. Und überall da, wo Virus ist, im Tränenflüssigkeit, im Speichel, im Blut, im Samen, da kann ich das Virus zerstören. Mhm. Zum Beispiel Mutter-Kind-Übertragung und das nächste ist sexuelle Übertragung. Das sind die beiden Hauptwege in der dritten Welt, wie HIV sich ausbreitet. Und da sehe ich eine gute Chance. Das also, können wir auch schon in also der Maus.
Ausbreitung verhindern.
Infektion verhindern. Mhm. Es soll gar nicht erst zur Infektion kommen, das Virus gleich tot machen.
Aber nicht heilen.
Gar nicht erst krank werden.
Aha. Ja,
so früh Ansatz, dass gar nicht erst was passiert.
Frau Mölling, sind eigentlich Viren Lebewesen?
Ja, da habe ich mich so auf Kontroversen eingelassen. Ich würde sagen halb ja, aber ganz nicht ganz.
Warum halb?
Ja, sie verfügen über unglaublich viele Mechanismen, die das Leben ausmachen. Sie können sich verändern, sie passen sich an, sie haben ein soziales Verhalten, sie sind vermehrungsfähig, sie verändern ihre Umwelt. Aber sie brauchen dazu eine Zelle. Und das ist die Abhängigkeit von etwas, was ein Lebewesen sonst normalerweise nicht braucht. Ich sage immer einen Apfel. Wenn Sie einen Apfel auf den Tisch legen, wird er nicht von alleine 2. So wird ein Virus nicht von alleine 2. Das ist Leben. Mhm. Aber ein Apfel in die Erde oder ein Virus in die Zelle, das ist dann Leben.
Sind das eigentlich Themen, die für dich, Urs, spannend sind, beziehungsweise für die Arena? Frau Mölling ist, glaube ich, 2-mal schon bei dir in der Sendung zum Thema Vogelgrippe, so viel ich mich mag erinnern. Sind das eigentlich Themen, die ziehen?
Darf ich jetzt zuerst etwas machen, Röbi, wo du schaurig nicht willst, lässig finden? Dass ich jetzt nämlich einfach
Frage nicht beantworten
genau,
und etwas anderes
sagen. Nein, ganz anders.
Es ist wieder Arena.
Du hast mich, genau, wieder Arena. Du hast mich nämlich vorher gefragt, was komme ich für Rückmeldungen rüber. Und ja. ich habe von der schlechten geredet. Und das ist mir aber wirklich ganz wichtig, zu sagen, ich habe ganz viel extrem nette Begegnungen mit Leuten, die auf mich zukommen, im Tram, im Zug, auf der Straße und sagen, sind Sie der Leuthard? Dann sage ich ja. Sage jetzt, Sie machen einen tollen Job. Ja. Und ob das repräsentativ ist für die Bevölkerung, weiß ich nicht, aber ich freue mich extrem. Und ich habe eine Reaktion gehabt, das ist wirklich etwas irrsinnig Spannendes gewesen, was mich fast über die letzten 6 Jahre über einen Begleiter und getragen hat. Auch. Ich habe einmal im Zug, sind 2 15-jährige Mädchen auf mich zugekommen, aus einer Integrationsklasse. Eins aus der Balkanregion und das Mädchen aus Afrika, eine Schwarze. Wo beide schlecht Deutsch geredet haben, weil sie noch nicht lange in der Schweiz gewesen sind. Die haben gefragt, sind Sie der Arena-Moderator? Dann sage ich ja. Dann haben die mir gesagt, ja, gell, letzte Woche haben Sie doch das und das diskutiert in der Arena. Das habe ich ganz spannend gefunden. Und der hat das und das gesagt. Und vorletzte Woche, wissen Sie, das Thema, das ist auch sehr interessant gewesen. Und dann haben die mir können sagen, was ich die letzten 4 5 Wochen Arena-Themen hatte. Und haben die Sendungen gesehen und haben gesagt, das ist für uns als 15-jährige Mädchen so wichtig, zum spüren, was läuft in dieser Politik. Und dass wir als Arena das auch eine Art eine Übersetzungsarbeit leisten können. Und das war für mich ein Wahnsinnserlebnis, das mich wirklich getragen hat. Gut, und jetzt komme ich auf deine Frage.
Super!
Danke. Das ist tatsächlich ein Thema, das eigentlich für uns sehr schwierig ist, muss ich sagen.
Ja.
Solche Fragen. Wir haben
aber es geht damals, um Gesundheit.
Genau, wir haben damals die Sendungen gemacht, die ich Frau Möning kennengelernt habe, über Vogelgrippe. Da haben wir als Journalisten gemeint, das sei ein Wahnsinnsthema, das alle interessiert. Haben sogar letztendlich 3 Sendungen gemacht und haben dann müssen auch sehen, rein von der Zuschauerzahlen her, dass das gar nicht so viele Leute interessiert hat. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch Sendungen, die ich einfach wichtig finde, dass wir die machen, die ich auch spannend finde, auch interessant finde, obwohl jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele Leute zuschauen. Und die Vogelgrippe-Sendungen, und gerade mit der Frau Möhling habe ich wirklich sehr spannend gefunden dort, das sind so Sendungen gewesen, die ich letztendlich doch spannend gefunden haben, wichtig gefunden haben. Und eben gerade das, was sie ja gesagt hat, oder die Übersetzungsarbeit, dass das eben nicht nur im Elfenbeinturm läuft, was sie machen, da machen sie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ich dort einen Teil kann, auch dazu beitragen, dass das auch in die Öffentlichkeit kommt, was Leute wie Frau Möhling machen, dann finde ich das ganz wichtig und will ich das, ist wichtig, dass das weiterhin
kommt. Aber das erstaunt mich jetzt, weil das Thema Vogelgrippe ist ja in allen Medien riesig gross gewesen und relativ lang gross. Das würde ja heissen, dass all die Medien daneben gelegen sind. Neben dem Publikum.
Damals denke ich tatsächlich ja.
Wie sind
ich, das war für mich so ein Fall, gewesen, wo ich glaube, dass wir Journalisten, wir haben das ein bisschen zwischen den Herdentrieb, sind ein bisschen Lemming, oder einer voraus und die anderen hinten drin, nicht immer, aber hin und wieder. Und das war für mich so ein Fall, gewesen, wo wir aber einfach völlig überschätzt haben, wie viel das in der Bevölkerung zu reden gibt und wie das aufwühlt. Das ist schon ein Thema gewesen, selbstverständlich. Aber wir haben es wirklich überschätzt. Wir haben es ein bisschen, wie man bei uns würde sagen, zu hoch gefahren, sozusagen.
Wie sieht das die Wissenschaftlerin?
Ich finde, es muss sein, selbst wenn die Einschaltquoten in so einem Fall, mal nicht so hoch sind, es muss einfach irgendwie über Wissenschaft muss transportiert werden und Ängste abgebaut werden und das Gefühl in der Bevölkerung sein, hier wird uns was Klares gesagt, was ehrlich ist. Die Pharmaindustrie hat ja manchmal den Touch, ach, die schwindeln uns sowieso an. Und das, die Glaubwürdigkeit halte ich für so wichtig, damit die Leute wissen, ja, ich sollte mich impfen lassen und vielleicht bin ich doch falsch informiert. Und selbst wenn die Leute nicht so viel zuhören. In Amerika wird jede Nachricht ist eine wissenschaftliche Information. Und ich glaube, das müsste man machen. Die Schwierigkeit liegt bei uns. Wir können uns nicht gut einfach genug ausdrücken. Wir müssen eine Schere zitieren und so Bildchen benutzen. Also wie man was total Abstraktes plausibel macht, das ist die Schwierigkeit.
Aber das habe ich auch gerade bei Ihnen so spannend gefunden. Darum habe ich Sie ja wirklich auch einen interessanten Gast gefunden für uns, weil Sie eben für mich nicht die Sprache von dem Elfenbeinturm geredet haben. Ich finde, Sie sind eben genau jemand, der das runterbringen kann zu den Leuten, was kann einfach erklären, haben Sie vorher auch wieder gezeigt. Und wo sich auch getraut, Aussagen zu machen. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, wo wir auch merken mit Wissenschaftlern, wenn wir einladen, wenn wir anfragen, da sind das viele sagen, ja, wir würden eigentlich schon gerne kommen und es wäre ja noch wichtig, aber dann muss ich dann irgendwie Aussagen machen, die ich eigentlich so nicht genau will und müsste ich wahnsinnig differenzieren, dann würde es wieder niemand verstehen. Frau Möhling hat die Fähigkeit einfach zu klären und sie hat den Mut anzustehen und gewisse Aussagen klipp und klar zu sagen und das finde ich ganz wichtig.
Der Mut heisst ja auch nachher in Kauf nehmen, dass Kollegen kommen, die sagen, das ist so vereinfacht eigentlich falsch.
Ja, das passiert selten. Also,
wirklich selten?
Ja, das passiert selten.
Oder nicht so oft?
Nein,
oder?
Fast nie. Also wir wissen ja, wie es richtig ist. Und wenn wir dann das versuchen, allgemein zu verständlich zu machen, macht man selten wirklich dicke Fehler, sondern man macht es vielleicht zu einfach. Mhm. Aber es kann nicht einfach genug sein, das ist mein Wunsch.
Ich glaube, dass der Frau Mölli nicht ganz ehrlich sein.
Wie?
Ich glaube, dass sie mehr, wenn sie viel in den Medien sind,
dann glaube ich... Nach ihrer Sendung gab es keine Beschwerden.
Nicht?
Nein.
Ehrlich. Ich habe einfach schon erfahren, ich habe einmal wirklich, das hat mir schon sehr zu denken gegeben. Ich habe einmal einen Wissenschaftler angefragt für ein Thema, wo ich den Mensch ganz, ganz wichtig gefunden habe. Und der ist damals vor dem Sprung gestanden, vom Assistenzprofessor zum ordentlichen Professor zu werden. Und der hat mir gesagt am Telefon, Herr Leuthard, wenn ich zu Ihnen in die Sendung komme, dann kann ich meine Berufung vergessen.
Mhm. Weil das
in meinem wissenschaftlichen Umkreis überhaupt nicht geschätzt ist, wenn man in so eine Anführungszeichen populäre oder populistische Sendung mit der Arena
Gott. Wie gut, dass ich das nicht gewusst habe.
Ja, Sie sind schon Professorin gewesen, was ich
hoffe. Ich glaube, das ist einfacher,
wenn wir in dieser Stelle rausschmeißen können. So ist es auch nicht.
Ich habe den Eindruck, wenn ich Zeitung lese oder wenn ich auch ein bisschen höre, was in der Bevölkerung geredet wird, heute ist schnell mal so ein Thema um Viren, um Krankheiten, eine Epidemie, eine Panik. Ist das verstärkt verglichen mit früher aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht oder ist einfach mehr Angst rum? Was ist passiert?
Die Information generell wird ja mehr. Über die Presse erfährt man weltweit, wenn irgendwo in Saigon SARS ausbricht oder so etwas, weiß man das hier sofort. Das heißt, der allgemeine Informationshorizont ist so gewaltig, dann sind die Flugbewegungen, man reist sehr viel, das ist eine weitere Situation. Die Methoden der Virologie werden so empfindlich, dass wir plötzlich Viren entdecken, die wir vorher übersehen haben. Dann fragt man sich, sind das neue Viren oder sind das nur Viren, die wir nur nicht gekannt haben oder übersehen haben? Also es wird eben alles unglaublich differenziert und dadurch das Bewusstsein stärkt.
Aber müssen wir wirklich mehr Angst haben? Jetzt haben wir letztens über Masern geredet. Plötzlich heisst es, mein Gott, das könnte eine Epidemie geben, gefährlich. Ist es gefährlich?
Ja, und es macht mich wirklich nachdenklich, dass wir es nicht schaffen, der Bevölkerung klarzumachen, dass eine Masernimpfung ein Segen ist und nicht eine Gefahr. Ein Erwachsener mit Masern hat eine ganz, ganz schwere Erkrankung. Das darf nicht passieren. Aber das ist eine Aufklärung, die eigentlich wir mehr machen müssten. Also da mache ich mir in der Tat Vorwürfe. Wir haben im Moment sehr viele Masernfälle. Ich habe einen Mitarbeiter, der kam aus der Ukraine und schleppte im Institut die Masern ein. Da war was los. Da war drei Viertel des Instituts nicht geimpft. Dann wurden wir alle noch schnell geimpft und haben diesen Mann isoliert. Der darf noch nicht mal Tram fahren. Also Masern wird auch von den Ärzten ganz oft gar nicht mehr erkannt. Das ist so selten gewesen. Jetzt ist eine Masernepidemie. Kinder sollten es durchmachen und nicht sagen, also wir brauchen das nicht.
Kann man sich schützen?
Ja,
es impfen. Gibt ja schon Leute. Ja gut, aber mechanisch. Es gibt ja die Leute, die mit Masken rumlaufen oder Händchen anlegen oder was weiß ich.
Naja, wenn wir dann bald wie in Japan alle mit einem Mundtuch im Tram sitzen, das ist ja auch komisch.
Ja, aber wenn es nützt?
Das ist zu spät. Es gibt wunderbare Impfstoffe, die muss
sieht man den Letzten drunter nicht mehr so.
Ja, im Grunde, die in Japan das Mundtuch tragen, sind ja diejenigen, die anderen nicht anstecken wollen. Das ist ja noch das, das andersrum. Es ist ja nicht so, dass sie nicht angesteckt werden wollen. Das ist Rücksicht. Nein, impfen.
Zurück zu den Themen in der Arena. Also jetzt haben wir ein Thema gehört, das vielleicht nicht so bei der Bevölkerung anspricht. Welche sind denn die guten Themen? Also gut für die Quote.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sich auch es verschiebt sich auch. Es gibt immer wieder so ein bisschen unterschiedliche Ranglisten. Was wir schon gemerkt haben über die letzten Jahre, dass Themen, die mit Ausländern, mit Integration, mit Gewalt, sagen wir auch Ausländergewalt, Jugendgewalt zu tun haben, dass das schon Themen sind, die die Leute sehr interessieren und sehr beschäftigen auch. Also das ist sicher etwas. Es gibt aber auch Themen, ich sage jetzt mal EU, Europa, also das Verhältnis von der Schweiz zu Europa, habe ich, als ich 2002 angefangen habe, ist das wirklich ein totes Thema gewesen, sozusagen für uns. Das haben wir nicht können machen, weil wir gewusst haben, das schaut niemand. Und dann ist im Jahr 2004 oder 2005, weiss ich nicht mehr genau, ist die kleine Blockade einmal gewesen, ein paar Tage, wo Deutschland einmal so ein bisschen Schengen gemacht hat, rund um uns herum Grenzblockade oder Grenzkontrolle verstärkt hat. Und plötzlich hat man gemerkt, was heisst das eigentlich, wenn EU würde Grenzkontrolle so machen, wie sie es eigentlich müssten gegenüber der Schweiz, weil wir ja Schengen-Aussengrenzen damals noch gewesen sind, oder? Und plötzlich das Ereignis, das hat die paar Tage damals, hat bewirkt, dass das Thema EU, Verhältnis zur EU, wieder ein wahnsinnig wichtiges Thema gewesen ist für die Leute. Und von dort weg, und dann ist noch dazu gekommen, dass noch Schengen-Abstimmung dann noch gekommen ist und Personenfreizügigkeitsabstimmung, das ist dann, hat dann noch dazu natürlich beitragen, aber von dort weg ist das Thema EU für uns wieder ein ganz wichtiges und ein grosses Thema geworden. Also das kann sich wirklich auch
verschieben. Also Geld ist offenbar auch ein Thema. UBS ist jetzt in den 5 Wochen das dritte Mal.
Ja.
Arena-Thema. Haben wir das? Das dritte Mal.
Das
dritte Mal.
Habe ich eine verpasst?
Hast du, glaube ich, eine verpasst? Ah. Also, 3 Sendungen zur Bankenkrise in 5 Wochen. Ist das gut, wenn man immer wieder die gleichen Themen bringt? Oder gehen euch Themen aus?
Nein, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gewisse Themen setzt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, oder gerade so ein Beispiel, das ist Ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Die UBS hat für die Schweiz so eine eminente Bedeutung, für die Schweizer Volkswirtschaft, für den Schweizer Bankplatz und Finanzplatz, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir das diskutieren, auch politisch diskutieren. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, das wirklich nicht sehr publikumsträchtig ist. Ich weiss das im Voraus und ich mache es trotzdem, weil ich weiss, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Und das ist meine Verantwortung, auch solche Themen zu nehmen, zu diskutieren, auch wenn ich weiss, dass jetzt da nicht 400.000 Leute zuschauen.
Aber die einen sagen auch, UBS ist ein Institut, das sich um die Schweiz eh nicht kümmert. Es ist ein weltweit tätiges Institut. Das berührt den Finanzplatz Schweiz jetzt nicht gross, ob es denen gut geht oder nicht.
Das stimmt eben nicht. Das stimmt nicht. Und das haben wir zum Beispiel jetzt den Freitag diskutiert. Ich finde, da hat es ein paar sehr interessante Beispiele gehabt. Es betrifft die Schweizer Volkswirtschaft. Es wird unter anderem wegen der UBS und der ganzen weltweiten Finanzkrise Steuerausfälle geben. Pensionskassen werden weniger Geld haben. Es wird wahrscheinlich mehr Arbeitslose geben wegen dem. Wir haben andere Auswirkungen, Image-Auswirkungen. Der Schweizer Bankenplatz lebt extrem von dem Image von Stabilität, Sicherheit, Seriosität, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit. Und wenn man jetzt merkt, dass die grösste Schweizer Bank, die notabene der grösste Vermögensverwalter der ganzen Welt ist und die 25% Marktanteil in der Schweiz hat, rein auf dem Banking, auch in der Schweiz inne, wenn diese Bank offensichtlich so geschäftet hat, dass man viel zu riskant war, und das jetzt auch, und das muss man auch sehen, dass auch in der Schweiz und auch weltweit haben die Nationalbanken müssen intervenieren, haben müssen Geld zur Verfügung stellen, zu günstigen Konditionen, damit das gesamte Finanzsystem nicht zusammenbricht. Dann müssen wir doch über das reden.
Die Leute von der UBS sind nicht gekommen, diskutieren über das Thema. Jetzt kommen wir zu den Gästen, was ja sicher auch spannend ist. Karin Mölling kennt sicher auch das Personal, das etwa die in der Arena auftritt. Welches sind eigentlich die Gäste, die am meisten bei euch waren? Der Verdacht ist immer, SVP sind am meisten bei euch. Ihr habt die genauen Zahlen, sag mir's.
Wir haben die genauen Zahlen jetzt nicht. Wir haben es einmal gemacht, damals beim 10-jährigen Jubiläum und auch später, 2-3 Jahre, nochmal vor allem auf Parteien aufgeschlüsselt. Oder? Und wir haben gesehen, und das ist eigentlich beruhigend für uns, dann, dass es doch mehr oder weniger an den realen Anteil, an den Wahlanteil entspricht. Das heisst, SVP, SP sind bei uns am meisten in den Diskussionen drin und CVP, FDP ein bisschen weniger.
Also CVP ist sicher ganz schwach. Das habe ich auch noch mal ein bisschen nachgeschaut. Die sind in der letzten Zeit fast gar nicht mehr vorgekommen. Stimmt. Die SVP boykottiert euch und die CVP kommt einfach nicht dran.
Das stimmt eben nicht. Das sagt der CVP immer. Bist du Mitglied von der CVP?
Auf gar keinen Fall.
Weil wir können, keiner Partei zugehört. Wir kommen immer wieder Anrufe von der CVP, die sagen, wieso sind wir so wenig dran? Dann tun wir wieder ein bisschen nachrechnen und merken, dass es nicht stimmt. Wir müssen schon, ich muss zugeben, dass tatsächlich die CVP, wir müssen immer darauf schauen, dass die CVP nicht zu wenig dran kommt. Das hat auch damit zu tun, dass die CVP ganz wenig Leute hat, die irgendwelche Institutionen sind. Die FDP hat zum Beispiel Gewerbedirektor, Präsident vom Verband Swissman, der Präsident von dort, der Präsident von dort. Das sind dann Leute, die einfach rein aufgrund von ihrer Funktion auch eingeladen werden und halt auch in der Partei sind. Die CVP hat das sehr viel weniger. Und darum müssen wir wirklich schauen, dass die CVP nicht zu wenig da ist. Aber sie sind plus minus ihrem Wähleranteil entsprechend bei uns in der Sendung
aber
präsent.
Ganz klar, es klopft auch mehr, wenn SP und SVP gegeneinander antreten. Extreme, oder? Spannender?
Nicht zwingend. Wahrscheinlich normalerweise schon, aber muss es dann klopfen in der Arena?
Das frage ich dich.
Es muss ein bisschen klopfen, ja.
Ah.
Ja. Nein, es ist klar. Wir sind eine Sendung, die versucht, die politischen Profil der Parteien herauszuschälen, die politischen Standpunkte zu bestimmten Themen. Und die sollen durchaus auch kontrovers diskutiert. Das gehört zu der Arena. Und dass es dort hin und wieder läuft, ist wichtig. Aber mir ist wirklich auch wichtig, es soll nicht eine Showsendung sein. Wir machen keine Show, wir lassen die Leute nicht aufeinander los, dass es nur kämpft. Ich will informieren, ich will vermitteln mit dieser Sendung. Ich will, dass die Leute, wenn es nachher, wenn die Sendung fertig ist, dass die Leute mehr wissen über das Thema und mehr über den Standpunkt der Parteien.
Frau Mölling, was wollen Sie mit Ihrer Forschung? Was macht sie überhaupt? Was macht eine Forscherin? Wie funktioniert das? Ich habe sie gesehen im Büro, sie verschwindet schon fast hinter diesen Bergen von Papier. Anderen Leuten sagt man Messis, die so viel Papier haben. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich habe den Eindruck, dort findet man doch gar nichts.
Ja, ich kann nicht wegschmeißen. Aber ich habe Gummibänder eingeführt. Also die Packen sind alle immer klar. Ich weiß genau, was zusammengehört. Sie haben nicht nur Papier gesehen, sondern auch Gummibänder drum. Das ist ganz sicherlich nicht das moderne Büro.
Aber man kann sich wirklich fast nicht vorstellen. Es sind, ich würde behaupten, fast schon eine Tonne. Also, nochmal.
Also,
was ist der Alltag bei Ihnen?
Der Alltag ist ganz sicherlich in der Tat die Interaktion mit Papier. Also, ich lese, ich schreibe, gar nicht mal mehr für telefonieren, das läuft meistens übers Internet. Und dann habe ich sehr viel Gespräche, also Mitarbeiter fast jeden Tag oder alle zwei Tage habe ich ein, zwei Gruppengespräche, immer verschiedene Gruppen über die Themen. Also es ist im Prinzip eine Schreibtischtätigkeit mit Interaktion mit den Mitarbeitern, aber auch, was ist sonst in der Welt los mit der Literatur. Also ich schreibe viel, ich lese viel, ich telefoniere nur noch wenig. Und ich rede viel mit den Mitarbeitern.
Aber jetzt habe ich gemeint, eine Forscherin, das sei jemand, der in einem Schutzanzug, in einem kleinen Labor am Mikroskop sitzt oder irgendwie mit Pipetten etwas hantiert. Falsch?
Selten. Also wenn dann keiner mehr in den Mäusestall gehen will, weil sie alle nicht so gerne mit Tieren arbeiten, das kann ich dann auch noch, bin ich auch. Aber sonst stehe ich eigentlich selten noch am Labortisch. Also pipettieren und wirklich ein Experiment mache ich nicht mehr. Ich weiß fast alle Experimente, die laufen, aber ich mache sie nicht.
Aber trotzdem heisst sie am Schluss, Frau Professorin Karin Mölling hat den Erfolg eigentlich, oder hat das herausgefunden, dass das HIV-Virus in Selbstmord getrieben werden
kann. Ja, da kann man natürlich fragen, wer hat das nicht vielleicht jemand anders gemacht. In dem Fall, ich gebe die Richtlinien der Politik vor. Mhm. Ich sage, welches Thema wollen wir bearbeiten? Und bei diesem Thema sind sie alle weggelaufen.
Ah ja?
Also, ja.
Wieso?
Das war denen zu neu. Das war zu fremd. Und wenn ich das mit was anderem verglichen hatte, dann waren die immer auf dem anderen Sektor, wo ja auch alles publiziert war. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht das Thema. Das Thema ist das Neue. Ja, das ist Schwierigkeit, ist ja auch Unsicherheit, wohin führt das, ist das riskant für mich, kriege ich keine Publikation und dann muss ich die Leute motivieren und sagen, doch, das ist doch was Neues, das ist doch spannend, guck mal und auf jeden Fall kriegen wir so die Publikation hin. Also ich muss die Leute ununterbrochen motivieren.
Wenn ich daheim den Schlüssel suche, dann weiß ich ja, nach was ich suche. Wie ist denn das bei Ihnen? Wissen Sie immer, was Sie suchen?
Nein, die größte Schwierigkeit in der Forschung ist die Thematik. Was will ich erforschen? Und da liegt die ganze Welt vor Ihnen und Sie müssen sagen, das mache ich jetzt. Habe ich dazu das Geld? Habe ich dazu den Kopf? Habe ich dazu die Möglichkeiten? Können die Mitarbeiter das? Jetzt kommen die Rahmenbedingungen. Mhm. Und dann müssen Sie auch noch laufend kontrollieren, dauert das zu lange? Ist das zu schwierig? Wie kann ich es beschleunigen? Also das ist meine Aufgabe.
Ja. Und die Leute müssen motiviert werden. Das heißt, die dürfen gar nicht gerne forschen.
Doch, forschen immer gerne. Aber wenn es schwierig wird, sagen sie, ich habe das Experiment, das verstehe ich nicht, das lasse ich mal weg. Dann sage ich, nein, das ist das, worauf es ankommt.
Also der Forscher muss das eigentlich machen, was er nicht versteht.
Ja, natürlich. Das ist doch das Neue. Und das ist manchmal für junge Leute oder für die Mitarbeiter zu riskant oder schwierig oder mühsam. Ich glaube, der Mensch will forschen. Fast alle, die mal geforscht haben, können das nicht lassen. Das ist eine Passion. Aber naja, wenn es denn schwierig ist, muss ich schon ein bisschen mithelfen.
Der Urs Leuthard, jetzt komme ich nochmal auf die Arena zurück, aufs Personal vor allem. Der greift natürlich gerne zurück auf Leute, wo man weiss, die funktionieren. Wie kann man die Gäste, gibt es gewisse Kategorien von Gästen? Also die immer gerne kommen oder nicht kommen? Oder, ja, erzähl mal.
Also es gibt die, und die sind mir natürlich am liebsten, die erstens gerne kommen und zweitens mit Lust kommen. Und das sind die Leute, die
kannst du sicher ein paar Namen sagen?
Natürlich nicht.
Wieso nicht?
Nein, ich kann keine Namen
sagen. Du hörst jetzt den auf? Nein. Als Moderator dort?
Ja, eben.
Eben, dann kannst du dich jetzt...
Schluss. Ah. Nein, es gibt, natürlich es sind Leute, die auch schon lange dabei sind, die auch schon lange zu dem politischen Personal gehören. Also ich sage jetzt, ein Andrea Hämmerlein, ein Nationalrat von der SP. Der Toni Bortoluzzi von Zürich ist jemand, der gerne kommt, der mit Lust in die Art von Auseinandersetzung reinkommt. Meine Cousine, Frau Bundesrätin, die jetzt leider nicht mehr sehr viel kommt, aber es war auch jemand, der wirklich immer, wenn sie gekommen ist, mit viel Lust an dieser Art von Auseinandersetzung da
war. Also war, warum jetzt denn nicht mehr?
Ja, seit sie Bundesrätin ist, kommt sie natürlich sehr viel weniger. Das ist bei allen Bundesräten so. Die kommen, Bundesräte kommen nur noch, wenn es Abstimmungsthemen sind, wo sie sozusagen auch verpflichtet sind, das Thema gegenüber dem Volk zu vertreten. Und darum sehe ich meine Cousine jetzt beruflich mindestens nur noch sehr wenig.
Also ist die erste Kategorie. Ja. Kommen gerne, diskutieren
gerne. Ja. Und dann gibt es die, die das Gefühl haben, sie müssen kommen, aber nicht gerne kommen. Wegen irgendeiner Funktion, die sie haben. Dort habe ich auch einen Namen, das ist aber interessant, weil zum Beispiel Nationalrätin Fessler von St. Gallen, sie war eine Fraktionschefin von der SP. Und als sie Fraktionschefin war, hat sie das Gefühl, dass sie müsse kommen, weil sie Fraktionschefin war. Und sie ist wirklich nicht gerne gekommen. Und das hat man auch gemerkt. Und das ist schwierig gewesen. Und jetzt, seit sie nicht mehr Fraktionschefin ist, kommt sie gerne. Jetzt kommt sie gern und kommt natürlich nur noch dann, wenn sie will, das ist klar. Mhm. Aber wenn sie kommt, dann kommt sie gern und ist für mich eine ganz tolle Gesprächspartnerin, weil sie richtig jetzt die Lust auch ausstrahlt, um über die Themen zu diskutieren.
Aber jetzt ist sie für sie viel weniger interessant.
Wieso?
Weil sie die Funktion nicht mehr hat.
Sie kommt, sagen Sie mal so, sie kommt ein bisschen weniger zum Handkuss tatsächlich, weil für uns natürlich, wir haben da verschiedene Kriterien, wieso man Leute einladen. Also es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, wir dürfen die Leute einladen, weil sie irgendwie möglichst laut können schreien oder irgend so etwas. Aber das ist natürlich nicht, sondern wir überlegen uns schon sehr viel, wie viel wissen die Leute über das Thema? Was für eine Position haben sie in der Partei, eben Fraktionschefin oder irgendwo, dass es Leader sind in diesem Thema in der Partei? Dann gibt es Kommissionen, die sind ganz, ganz wichtig im schweizerischen Politbetrieb. Und zum Beispiel Leute, die dann in der Kommissionspräsidium haben, sind für uns ganz, ganz wichtige Ansprechpartner. Und die Leute kommen natürlich tendenziell mehr zum Zug in der Arena als andere.
Und dann ist immer noch ein Stück weit Berechnung dabei, gehe ich davon aus, nicht nur vor Wahlen, ob man soll kommen oder nicht.
Die meisten, nicht alle, aber die meisten machen selbstverständlich eine relativ nüchterne Interessenabwägung und fragen sich, was bringt es mir und was schadet es mir sozusagen. Mhm. Und es gibt Themen auch, wo wir merken, dass wir nur sozusagen vor verschlossenen Türen stehen, weil das Thema heikel ist oder irgendetwas ist dann komisch mit dem Thema und dann können wir nur Absagen über, weil alle dann mit dieser kleinen internen Milchbüchli-Rechnung, was für sich machen, was bringt es mir nicht, kommen sie dann zum Schluss, das Risiko ist sozusagen zu gross. Mhm.
Und dann gibt es noch die eigentlich nie kommen. Ich glaube, zu deiner Zeit ist der Marcel Ospel nie gekommen.
Zu meiner Zeit ist der Marcel Ospel nie gekommen, das ist richtig. Schade.
Hayek
ist nie gekommen. Bodemann ist nie gekommen, das habe ich wirklich, das habe ich fast ein bisschen persönlich genommen.
Den wolltest du jetzt noch
einladen? Habe ich fast ein bisschen persönlich genommen. Mhm. Weil der Peter Bodemann war ja einer, der fast in den 90er Jahren fast ein bisschen
zum Stammpersonal gehört hat
von der Arena, damals auch mit dem Christoph Blocher zusammen, damals noch als Nationalrat und Präsident von der Zürcher SVP. Und er ist nie gekommen. Wir haben ungefähr alle Jahre einmal haben wir ihn angeläutet, weil wir gefunden haben, jetzt wäre es doch wirklich ein Thema, wo er ganz toll wäre. Und dann haben wir uns wieder eine halbe Stunde lang belehren lassen, dass die Arena in dieser Form doch wirklich eigentlich nichts wert sei. Und wieso, dass er nicht käme. Dann sind wir so wieder ein bisschen eingemittet gewesen, nachher, sage ich jetzt mal.
Jetzt verlassen wir mal Ihre Berufe, und ich weiss, Sie sind beide mit Leib und Seele und mit sehr viel Leidenschaft auch beim Beruf, aber es gibt ja noch etwas nebenzu. Frau Mölling ist zum Beispiel Organistin, Ausgebildete. Ja. Gibt es noch heute, dass Sie in einer Kirche hersitzen und den Leuten ein grosser Gott, wie loben dich, spielen?
Also erstens, als ich nach Zürich kam, hat man mir gesagt, hier hat man für Hobbys keine Zeit mehr. Das hat auch fast gestimmt.
An der Uni, ja.
Ja. Dann habe ich eine kleine Pfeifenorgel zu Hause, aber das ist eigentlich nicht das Richtige. Ich finde einen Kirchenraum, da muss man sich einschließen, das ist einsam, aber gewaltig. Sie sind an der Orgel alles gleichzeitig, Solist und Dirigent. Und also das Orgelspiel per se ist schon sehr eindrucksvoll. Das Hobby ist mir lieber als mein Können. Ich bin also sehr kleine Organistin, es ist also sehr schmalspurig.
Also aber Sie spielen manchmal zu Hause?
Bitte?
Sie spielen manchmal zu Hause?
Nee, eigentlich doch lieber im Kirchenraum. Also es ist eine schönere Orgel und die Räume
kann
sehr
schön. Kann man Sie motivieren für eine Weihnachtsfeier?
Nein, so? Um Himmels Willen. Nur gerade wenn das Publikum nicht weiß, wer da oben sitzt. Also anonym.
Stille Nacht werden Sie wohl noch
hinkriegen. Naja, schon. Also es ist ein seltenes Hobby. Man hat überall Zugang zu den großen Gotteshäusern, das ist schon toll. Und meine besten Freunde kommen auch durch dieses Hobby, also es ist schon ungewöhnlich.
Was gibt es denn so schon neben dem Beruf?
Also nicht essen und trinken wie bei Ihnen, das habe ich gelesen. Ich habe so eine tüchtige Mitarbeiterin, die hier sitzt, die hat mir ausgedrückt, was Herr Koller liebt.
Ja. Also essen, trinken nicht, kochen? Nee,
auch nicht, kann ich nicht, noch nie einen Kuchen gebacken. Schauen und hören, würde ich sagen, statt essen und trinken. Schauen, würde ich sagen, also ich gucke gern. Unser Beruf ist so abstrakt. Ich gucke gern moderne Kunst. Ich fahre gern auf so eine Kunstausstellung, ein bisschen nochmal Kassel oder ich bin auch schon mal in Venedig. Gucke ich gern. Mhm. Ist neu, ist fremd, wundere ich mich, wie machen die anderen Leute was Neues. Und das ist also die Schauen. Und dann hören. Also ich höre gerne Theater, CDs. Gesprochenes Wort interessiert mich.
Sagen Sie nur Radio, das ist Gott.
Wollte ich gerade sagen, nee, ich habe Sie ja gleich angenommen, habe gesagt, ich komme ja zu Ihnen, weil ich eine große Freundin des Radios bin. Ich bedauere nur, dass ich nachts nicht was Anständiges höre, sondern 6-mal pro Stunde dieselben Nachrichten oder Musik. Und da möchte ich gerne mal was erzählt kriegen, so ein Fontane vorgelesen oder auch Gottfried Keller in der Schweiz. Da hätte ich gerne mal so ein Stück, eine Stunde Text. Also ein guter Tipp für Sie.
Das ist hoffentlich angekommen bei denen, die verantwortlich sind. Ja,
warum
wiederholt man jetzt nachts Sachen vom Tag oder bringt CDs? Es gibt ja viele, die nicht schlafen können. Sie können schlafen, nehme ich an.
Nö, nicht immer. Ja? Sonst hätte ich das ja jetzt nicht gesagt.
Sie sind seit 10 Jahren Witwe, ihrem Mann gestorben. Mhm. Und mit wem tauschen Sie sich denn aus, wenn Sie mal ein bisschen freie Zeit haben, wenn Sie Sorgen haben?
Also ich habe durchaus... Oh, ich habe es verschoben. Ja. So. Also ich habe wirklich einen guten Bekanntenkreis, wirklich sehr gute Freunde, habe auch immer Anlaufstellen, wenn ich mal in Not bin oder einen Rat brauche oder auch mal was gemeinsam unternehmen möchte. Also die Berge in der Schweiz sind mir ein bisschen fremd geblieben. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Ich kenne das Meer.
Sie kommen ja aus Hamburg ursprünglich.
Also von der Nord- und Ostsee, also Flach und See, Meer, ja, sehr viel. Das Schönste in Zürich, mein Geheimtipp, sind die Badestellen, wo man abends noch einsteigen kann. Also ich finde den Zürichsee abends zum Schwimmen, das ist das Schönste für mich.
Ja gut, da gerade vis-à-vis hat es ein Frauenbad, wo man
in der Limmat baden kann. Nein, den See, wo die Schiffe fahren und die Sonne untergeht, so. Also ich habe Hobbys und habe auch mach viel nebenbei.
Aber Sie sind bekannt als Arbeitstier. Viel bleibt nicht, hat man mir gesagt. Viel Zeit bleibt da nicht für Hobbys.
Doch.
Ja?
Ja, ich habe ja wenig Verpflichtung, ich habe keinen Haushalt zu führen, ich muss ja nicht kochen, ich habe ja im Grunde relativ viel Freizeit, die ich dann auch interessant füllen kann. Also unter dem Mangel an Zeit für Hobbys leide ich nicht.
Ich glaube, beim Urs Leuthard ist das anders.
Ich kann nicht fliegen, das ist was
anderes. Er ist Privatpilot,
das kann
Hobbypilot, ja. Er ist Vater von 2 Kindern und eben... Arena-Moderator und Chef natürlich auch. Wie viel Zeit bleibt da für die Familie?
Viel. Also immer zu wenig, ja. Logischerweise, klar. Aber nein, ich glaube, es bleibt recht viel, weil erstens ist natürlich, meine Kinder sind klein, die Kleine ist knapp 4 Monate alt jetzt und natürlich in diesen ersten paar Jahren tut man ja alles rundherum mal reduzieren und dann ist wirklich Familie absolut erste Priorität und zweite und dritte auch noch gerade.
Das sagen alle, aber
nein, das letztlich ist, so.
Ist nein, der Beruf ja sehr, sehr präsent.
Nein, mir ist das wirklich ganz etwas Wichtiges. Ich will ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und ich will auch ein Vater sein, wo mitredet und wo dabei ist in der Erziehung der Kinder. Und ich habe zum Beispiel für mich ist klar gewesen, wo ich Vater, ich bin ein Spatenvater geworden. Und für mich ist wichtig gewesen, dass ich mindestens einen Tag in der Woche, also neben der Woche natürlich, einen Tag pro Woche mit meinen Kindern zusammen bin. Und zwar allein mit diesen Kindern zusammen
das halte ich
bin. Und das halte ich ein. Ich habe bis jetzt in der ganzen Zeit, die ich hier drin mache, den Montag frei gehabt für meine Kinder, also für meinen Sohn. Und jetzt, das zweite Kind da, jetzt werde ich in Zukunft, wenn ich in der Rundschau arbeite, werde ich den Freitag frei haben und werde dort meine Erziehungsverantwortung wahrnehmen. Und ich finde das etwas enorm Wichtiges, dass ich auch, nicht nur ich, jetzt ist nicht für mich persönliches Thema, sondern ich finde auch, dass sich die Männer einfach mehr beteiligt an dem. Wir leben heute in einer anderen Zeit, wo man die klassische Rollenverteilung, die wirklich eine ganz tolle Sache war und sicher für die Leute, die das auch wollen, leben nach wie vor auch ist, aber wir leben in einer anderen Zeit, wo es immer wichtiger wird, führt, dass sich die Männer mehr in der Familie hineingeben und mehr dafür interessieren. Und ich bin schockiert, wenn ich zum Beispiel Sachen höre, ich habe mal Zahlen gehört, dass 40% von allen Männern, die gescheitert, also wo dann weggehen von der Familie aus irgendeinem Grund, 40% von allen Männern haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Und klar, jetzt muss man die vielen Prozent abrechnen, wo vielleicht dann die Frauen der Bremsklotz sind und das nicht mehr wollen. Aber offensichtlich gibt es wahnsinnig viele Väter, die nie haben können, eine wirklich enge Beziehung zu ihren Kindern aufbauen, so dass es irgendwann, wenn dann der auseinandergeht oder aus welchen Gründen auch immer, kein Kontakt mehr da ist mit ihren Kindern. Ich finde das erschütternd, wirklich.
Aber die Zeit mit den Kindern bedeutet ja im Klartext bei vielen in der einen Hand den Shop, in der anderen das Handy. Ja. Trotzdem immer erreichbar sein, ein Blick noch auf die Mails am Computer. Wie ist es bei dir?
Das kann tatsächlich einmal so sein, ja. Ich meine, ich bin Redaktionsleiter, ich habe die Verantwortung für die Redaktion und da muss ich auch, plus minus am Montag, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, muss ich auch erreichbar sein. Das ist schon richtig. Nur habe ich ein absolut Top-Team, die für mich arbeiten und die wissen auch, dass ich am Montag wirklich die andere Aufgabe habe und die stören mich nur, wenn es wirklich ganz wichtig ist. Also ich kann das wirklich recht gut trennen.
Also der Kleine wird dann irgendwann fragen, Papi, wer ist der Herr Mörgeli? Wo immer anruft. Zum Beispiel.
Nein, das kommt ja nicht so viel vor, dass ich da, sagen Sie mal, privat noch angerufen habe. Das läuft schon normalerweise über das Büro. Es gibt schon hin und wieder, also am letzten Donnerstagabend, zum Beispiel am Viertel, ab 10 oder 10:30 Uhr, Abend, zur Nacht war es, hat mein Handy geläutet und dann war also tatsächlich noch die Medienstelle von der UBS am Telefon, wo jetzt doch noch wollte wissen, wie sieht es die Sendung genau aus, Herr Leuthard?
Und was machen Sie mitmachen?
Ja, ich glaube, Sie sind eben bis am Donnerstagabend spät, sind Sie, glaube ich, noch am Diskutieren gewesen, weiss nicht, mit dem Herrn Ospel oder dem Herrn Rohner, ob Sie jetzt doch nicht noch in die Arena kommen. Das war noch interessant gewesen.
Kommen wir zum anderen speziellen Hobby, das du hast, Privatpilot. Ja. Also das Pilotenprüfe hast du gemacht für kleine Maschinen. Sehr exklusiv. Sehr exklusives Hobby.
Das ist eben gar nicht so exklusiv, wie man meint. Aber für mich ist, nein, ich meine, wichtig ist schon, wieso habe ich angefangen zu fliegen. Natürlich habe ich Fliegen immer etwas Lässiges gefunden, aber ich habe immer gedacht, das ist eigentlich etwas, was mich nicht in Frage kommt, weil es eben zu teuer ist und wahrscheinlich kann ich das gar nicht und weiss der Teufel was. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt und die war schon Pilotin gewesen, dort, wo ich sie kennengelernt habe. Und sie ist eine begeisterte Pilotin war immer noch und hat viel Zeit im Flugzeug und auf dem Flugplatz verbracht. Und dann war es eine ganz kühle, nüchterne Abwägung von mir, wie mache ich das, dass ich möglichst viel mit dieser Frau zusammen sein kann. Dann habe ich gemerkt, das Beste ist, ich werde Privatpilot. Ja. Und dann können wir miteinander fliegen und das hat sich, ist ein voller Erfolg gewesen.
Ist ein gutes Gefühl, in der Maschine zu sitzen und selber können, sich nicht profitieren.
Ja.
Und wer steuert?
Wenn meine Frau und ich mit unterwegs sind. Das ist sehr unterschiedlich. Also gut, jetzt sind wir natürlich mit zwei Kindern sind wir sehr wenig miteinander unterwegs, fast nicht mehr. Aber wir haben das eigentlich immer abgewechselt, dass sie einmal fliegen und ich. Man kann, das ist eben noch schön beim Fliegen, man kann sich so die Aufgaben wahnsinnig gut aufteilen. Jemand steuert, wirklich macht so ein bisschen das Technische, sage ich, und jemand macht die ganze Navigation. Also wo fliegen wir durch und kommen wir,
ein wie beim Kochen.
Kommen wir am richtigen Ort wieder an. Nein, beim Kochen ist bei mir ganz
anders. Der eine schnetzelt und der andere sagt, wo durch.
Kochen ist bei mir ganz... Kochen muss ich allein.
Ja.
Das geht nicht. Ich koche sehr viel, aber ich muss es allein machen. Das geht nicht, da darf man niemand reinfingern. Geht nicht.
Ich möchte noch zum Schluss etwas über die Zukunft wissen. Bei der Frau Mölling haben wir schon gehört, ungewiss, wird vielleicht pensioniert, kann hoffentlich weiterarbeiten, forschen. Du wechselst von der Arena, von der lebenden Politdebatte in die Rundschau, wo doch eher eine einsamere Geschichte ist, mit einem Gast ein Interview zu machen. Kannst du kurz noch etwas sagen, warum?
Ich mache die Arena seit 6 Jahren. Das ist ein Wahnsinnsprivileg, muss ich sagen. Also die Diskussion jede Woche, die aktuellen politischen Fragen mit wirklich hochspannenden und kompetenten Gästen zu diskutieren. Es ist aber auch etwas sehr Aufreibendes. Es geht an die Substanz, muss ich wirklich sagen. Die ganze Vorbereitung, jede Woche wieder etwas Neues. Und Da kein Geheimnis daraus. Es ist natürlich auch der Druck auf uns als Redaktion und auf mich als Redaktionsleiter und als Moderator. Der Druck auf mich, der ist permanent da. Wir stehen permanent unter Druck von der Politik, von allen Parteien, vom Bundesrat, von wo auch immer. Und das ist schon auch, geht an die Substanz. Und das ist das eine. Und das zweite habe ich auch Lust gehabt, wieder mehr andere journalistische Formen zu pflegen. Eben das 1-1-Interview, das du ja gut kennst, oder, von deiner Arbeit her. Ich bin nicht, jetzt bin ich immer ein Teil von einer Runde, ich bin immer der Moderator, der einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Voten verteilt. Ich würde gerne auch wieder, und darum finde ich das sehr spannend in der Rundschau, wieder ein Teil von der Diskussion sein, wo sehr fokussiert auf jemand anderes eingeht. Und vor allem, und das ist für mich ganz etwas Wichtiges, ich habe in Zukunft auch die Möglichkeit, Beiträge zu machen, Filme zu machen, Reportagen zu machen. Das ist etwas, was ich jetzt 6 Jahre lang überhaupt nicht mehr machen konnte, was für mich als Journalist aber etwas ganz Wichtiges ist. Und da freue ich mich sehr darauf, dass ich diese Möglichkeit wieder habe.
Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, Frau Mölling will mit 65 noch weiterarbeiten. Du tust mit 45 schon langsam kürzer treten. So ist es offenbar nicht. Also, wir hören und sehen den Urs Leuthard in der Rundschau ab Mai.
Ja.
Und jetzt möchte ich aber gerne noch einen Termin wissen von der nächsten Woche. Von Ihnen, Frau Mölling, haben Sie Ihre Agenda im Kopf?
Ja, morgen werde ich 65 und Sonnabend habe ich einen Vortrag.
Wir gratulieren jetzt schon. Und wie feiern Sie den Geburtstag?
Mit Champagner im Institut, anstoßen und abends privat.
Schön, großes Fest. Mit vielen
relativ
Freunden.
Klein. Nö, ich bin ja so gehandicapt mit meinem Sturz, also relativ klein. Im Institut, also wissenschaftlich ein paar Monate später.
Alkohol während der Arbeitszeit.
Das darf man, wenn der Chef mit anwesend ist.
Ah gut, Sie kennen das Reglement offenbar genau. Du, Urs, nächste Woche?
Ich glaube, Freitagabend ist irgendetwas. Ich glaube, Freitagabend ist... Nein, aber das ist ja klar, das habe ich jede Woche. Wir sind im Moment am Schauen nach einer neuen Wohnung. Und ich habe einen Termin, wo ich ein Haus anschaue.
Hast du gerade das Inserat aufgegeben am Radio? Was suchst du genau? Villa mit C-Anstoss für 2000 Franken.
Ja, genau so etwas. Nein, wir suchen einfach eine Wohnung oder ein Haus für unsere Familie. Und ich gehe jetzt nächste Woche eine Wohnung anschauen, die sehr spannend tönt, wenn man so die Beschreibung hört. Und dann nehme ich wahrscheinlich meinen Sohn mit und dann gehen wir das anschauen. Und dann schaue ich, ob es mir gefällt und ich schaue, ob es meinem Sohn gefällt. Und dann bin ich sehr gespannt.
Du bist in der Stadt Zürich aufgewachsen und lebst immer noch da und bleibst auch in der Stadt Zürich. Oder bist du einer von denen, der sagt, nein, jetzt haben wir Kinder, jetzt müssen wir aufs Land. In der Stadt kann man nicht leben mit Kind.
Also ist tatsächlich, man tut ja so ein bisschen seine Prioritäten verändern. Bei der Familie hat man macht dann so Sachen, die man vorher nie denkt, dann macht man nie. Man geht in Hotels in die Ferien, wo man vorher niemals gegangen wäre, zum Beispiel. Und ich kann mir tatsächlich jetzt auch vorstellen, ein bisschen mehr rauszugehen. Ein Garten ist jetzt plötzlich, haben wir gemerkt, wäre eigentlich schaurig wichtig für uns. Habe ich nie gebraucht bis jetzt in meinem Leben und jetzt merke ich, wenn man Kind hat, wäre es noch wichtig. Wo es uns antreibt, sicher nicht wahnsinnig weit weg, aber es muss nicht nur die Stadt sein.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Rundschau in Zukunft. Urs Leuthard und Professorin Karin Mölling, Ihnen wünsche ich jetzt schon einen schönen Geburtstag. Morgen, noch nichts verschreien. Aber auch alles Gute für die Zukunft, merci. Wo auch immer und wie auch immer. Ihnen danke fürs Zuhören. Merci.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.